Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ja, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video und heute mit dem lieben Alexander von Bismarck. Alexander durfte ich kennenlernen bei unserem letzten Kapitaltag. Da hat er tatsächlich Standing Ovations für seinen Beitrag bekommen. Warum wirst du gleich heute in dem Video erfahren? Denn Alexander ist nicht nur Träger eines sehr, sehr bedeutenden Namens hier in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist natürlich verwandt auch, sondern er ist jemand, der es sich nicht nehmen lässt, die Dinge so anzusprechen, wie sie seiner Meinung nach sind. Und das ist heute eine Eigenschaft, Alexander, die ich nur noch bei sehr wenigen Menschen sehe. Ja. Liegt es daran, weil sie sich nicht mehr trauen oder weil sie sich nicht dürfen? Und warum machst du es anders, Alexander?
Ja, ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem in unserer Demokratie mittlerweile. Die Regierung hat große Angst vor der Meinung der Bevölkerung. Und das haben wir an den Wahlen gesehen, die wir in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen hatten. Und ich glaube, seit geraumer Zeit ist der Druck auf die Bevölkerung so groß geworden, weil man Andersdenkende ausgrenzt. Und dass diese Quittung hat letztendlich die östliche Bevölkerung Deutschlands gezeigt, dass sie das sich nicht bieten lassen wollen. Und viele junge Menschen äußern sich öffentlich nicht mehr, weil sie Angst haben, sie kriegen den Job nicht mehr oder sie werden ausgegrenzt, sie werden an die rechte oder linke Ecke gedrängt, obwohl es rechts und links gar nicht mehr gibt in der Politik. Und darum ist es für viele sehr vorsichtig geworden, gerade wenn ich mit jüngeren Menschen spreche, dass sie Angst haben, sich so deutlich zu äußern. Intern klar, wenn man so persönlich redet, gibt es sehr klar und gibt es sehr viel Zustimmung, gerade was den Frieden betrifft und Diplomatie betrifft, sind sie alle dafür, aber sie äußern sich nicht, weil es ja nicht der Mainstream der Regierung ist. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht in der Lage, die Themen, die sie früher immer angesprochen haben, in den 60er Jahren, 70er Jahren, da gab es eine komplett freie Presse. Heute werden sie eingeschränkt. Man sieht es ja, viele YouTube-Kanäle werden geschlossen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen heraus. Und das ist ein Problem. Nun habe ich ein Alter, dass mir das völlig egal ist, was andere schreiben. Und ich finde es auch gut. Ich habe ja in einem Kamingespräch mit Volker Hellmeier, ich habe ein Kamingespräch auch mit vielen anderen geführt. Und das, aber das sind meistens auch Menschen, die unabhängig sind und ihnen egal ist, was andere über sie sagen. Und sie sagen das deutlich, dass die Meinungsfreiheit leider in unserer Demokratie eingeschränkt ist. Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit ist nicht, leider nicht mehr so gegeben, wie man das eigentlich erwarten sollte in einer Demokratie.
Professor Dr. Max Otte und sein Expertenteam haben Gold und auch die Goldpreisentwicklung auf Herz und Nieren für Sie geprüft. In unserem exklusiven Gold-Spezialreport enthüllen wir für Sie, wie Sie an der kommenden Goldpreisexplosion teilnehmen können und was der Finanzplatz Liechtenstein sonst noch für Sie zu bieten hat. Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Gold-Spezialreport herunter und entdecken Sie, was Gold für Ihr Vermögen alles bedeuten kann.
Traurig, traurig, ja. Das kann ich nur zustimmen. Lass uns mal ein bisschen über die Ränder Deutschlands hinausblicken, obwohl wir Kriegstreiberparteien bei uns selbst in Deutschland haben. Herrscht momentan aber wirklich Krieg außerhalb Deutschlands, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Jetzt ist eben Anfang Oktober, sind wieder Hunderte von Raketen in Israel niedergegangen. Israel tut natürlich sich wehren und hat vorab natürlich auch den Libanon angegriffen und andere Teile, also der Nahe Osten brennt. Wie ist jetzt deine Einschätzung zum Nahen Osten? Eskaliert es einfach noch weiter oder gibt es da Aussicht auf Frieden?
Es bemühen sich ja alle Länder darum, dass das befriedet wird und dass man einen Waffenstillstand macht. Aber man muss, ohne gleich Antisemit zu sein, sagen, Natürlich provoziert Israel auch Gegenschläge. Das heißt, wenn sie im Ausland, nicht in Israel, sondern im Ausland Hamas Menschen tötet, die Führer tötet, die eigentlich sonst ja auch bei den Gesprächen dabei sein sollen, ist natürlich automatisch eine Reaktion zu erwarten. Und deshalb eskaliert das immer mehr. Ich war immer der Meinung, wenn man Terroristen oder auch politische Führer angreift, gibt es immer eine Reaktion. Und wenn Menschen dabei sterben, werden junge Leute im Grunde genommen aufgewühlt und sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir uns wehren. Es ist natürlich unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Lebensweisen, die dort sind. Und die zusammenzubringen, ist schwierig. Ich bin immer der Meinung gewesen, der Westen, und zwar meine ich Europa hiermit, die können das gar nicht richtig bewerten. Man muss in dem Land sein, man muss im Iran sein, man muss im Libanon sein und in Israel sein, um zu begreifen, was für Konflikte dort herrschen. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, dass die Anrainerstaaten um Israel herum die Befriedung mitmachen. Und das tun sie ja nur dann auch aktiv, gerade wenn man nicht mehr die Waffen sprechen lässt, sondern wenn man selbst mit Menschen verhandelt, die sonst im Grunde genommen man ablehnt. Ich weiß das, ich habe das durch ein erweitertes Familienmitglied, der Michael von der Schulenburg, der für die UNO sehr aktiv gewesen ist bei den Taliban, der hat nur durch Vertrauen Geiseln befreien können. Das heißt, man schafft es nicht mit Gewalt, Geiseln zu befreien, sondern nur, wenn man die Gespräche führt. Und das ist weltweit so, dass wir die Diplomatie, die wir eigentlich alle haben sollten, dass die quasi abgeschafft worden ist. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, dass wir Menschen haben, die in der Lage sind, auch mit Andersdenkenden, mit völlig anderen Vorstellungen, wie sie leben wollen, auch zu sprechen. Das hat es früher immer gegeben. Und jetzt eskaliert dies in allen Bereichen der Welt. Das sehen wir ja bei der Ukraine und Russland. Wir sehen es im Nahen Osten ganz massiv. Wir sehen es bei den Houthi im Jemen. Also es braucht Menschen, die letztendlich in der Lage sind, mit diesen Leuten auch zu verhandeln. Und das finde ich wichtig. Und das können nur die, die das begreifen, wie man dort lebt.
Ja, du bist ja nicht müde, die Botschaften da loszutreten, also zu sagen, sprecht endlich miteinander. Aber was Israel da natürlich schon gemacht hat, ist extrem. Also sie haben ja diese Telefone da explodieren lassen an den Körperteilen der Menschen. Und daraufhin dann gibt es eine Reaktion. Sie haben aber gesagt, sie warten gar nicht drauf und schießen gleich nochmal nach. So, also das ist jetzt sicherlich eine Eskalationsstufe, die so wahrscheinlich auch nicht jeder vorhergesehen hat. Lass uns mal leider zum nächsten Krisenherd gehen, der ja schon jetzt seit Jahren andauert, muss man mittlerweile sagen. Ukraine kämpft jetzt seit die letzten Wochen und Monate um kleine Teile der Ukraine. Aber der Austausch oder der Friedensaustausch, da wird immer weniger, zumindest öffentlich gesprochen. Es gibt da und da mal Versuche. Glaubst du, dass es da jetzt zeitnah mal zu Friedensgesprächen kommen könnte oder wird einfach noch mehr zermürbt und weiter geschossen?
Ja, wenn man die NATO betrachtet, die eigentlich immer aggressiver formuliert, dann wird das länger dauern. Und die NATO verlängert das Ganze auch. Ich hoffe, ich habe ja gerade kurz gehört, dass Scholz Putin wieder anrufen möchte und mit ihm sprechen möchte. Das ist eines der wesentlichsten Punkte. Auch wenn man ihn nicht mag, wenn man mit ihm nichts zu tun haben will, muss man doch auf diplomatischen Wege versuchen, auszutarieren, wie es geht. Orban hat es getan und wird dafür beschimpft. Ich verstehe nicht, wenn jemand für Frieden und für Diplomatie ist, dass man ihn ausgrenzen will in Europa, dass man ihn in der EU verteufelt. Solche Menschen muss es geben, wenn wir Frieden in Europa haben wollen. Und ich kann nur hoffen, dass die SPD, die früher immer, es war nicht meine Politik damals, Wandel durch Annäherung zur Sowjetunion. Ich war in der CDU und habe eigentlich eher gekämpft, wir müssen stark sein und wir müssen das. Ich denke heute etwas anders. Ich sehe, dass man mit Diplomatie doch viel mehr erreichen kann, durch Gespräche erreichen kann. Ich bin ja selbst laufend in Russland gewesen und habe mit allen sprechen können. Es gibt keine Barriere und es gibt nicht eine Ausgrenzung, dass man sagt, ich rede nicht mit dir, sondern sie haben auch das Bedürfnis, miteinander zu sprechen, weil jeder möchte diesen Krisenherd ja eigentlich beenden. Und auch Russland möchte das beenden. Das habe ich in meinen Gesprächen mit Offiziellen auch immer wieder gehört. Es wird hier natürlich immer verdreht und die Mainstream-Medien heizen das Ganze noch an. Und was ich so schlimm finde, was die Medien, die Mainstream-Medien, die öffentlich-rechtlichen machen, wir sollen die russischen Menschen hassen. Und das ist nicht eine Art der menschlichen Zusammenarbeit, nicht das Land des christlichen Abendlandes, sondern die Menschen können überhaupt nichts dafür, was die Politik zum Beispiel treibt. Und deshalb ist das so wichtig, dass diese Gespräche dringend geführt werden. Und ich glaube, dann kann es sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Ob das dauert vielleicht langfristig, aber ich hoffe, dass China sich aktiv und viel aktiver, obwohl sie sowas ja nie gemacht haben. Aber ich glaube, sie sehen in den BRICS-Staaten, dass sie im Grunde genommen sehen, wir wollen respektieren andere Länder und wollen uns nicht einmischen, aber wir wollen mithelfen, die Hitzköpfe zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass China hinter den Kulissen doch mehr tut und mit beiden Seiten auch spricht. Und das ist ja wichtig. Man kann nicht nur mit einer Seite sprechen, man muss mit beiden Seiten sprechen. Weil nur beide Seiten können das lösen, nicht eine einzige Seite.
Lass uns mal zum nächsten, Alexander, zum nächsten Kriegsschauplatz schauen. Das ist nämlich die USA. Warum? Dort wird ja am 5. November eine Wahl stattfinden. Präsidentschaft wird gewählt und ist deswegen Krieg, weil ja auch schon mehrere Attentate jetzt also teilweise durchgeführt wurden oder zumindest vereitelt wurden. Was glaubst du, wer wird gewinnen und wer wäre aus deiner Sicht der bessere oder die bessere Präsidentin?
Ja, man kann das natürlich schlecht bewerten, wer. Aber ich glaube, wir haben gesehen, dass die Biden-Administration und auch mit Kamala Harris letztendlich die Politik zu verantworten haben, die jetzt läuft. Und dass USA immer noch mit eskaliert, gerade in Europa. Und dass die wieder hier Waffen stationieren wollen, Langstreckenraketen mit Atomsprengköpfen, da muss sich Deutschland endlich mal dagegen wehren. Es gibt ja mehrere Gremien, es gibt mehrere Vereine, es gibt mehrere Parteien, die sich auch dagegen wehren und aufrufen zu einer Friedensdemo am 3. Oktober. Gerade in Berlin, und ich hoffe, dass da viele Menschen hinkommen. Ich selber werde auch dabei sein. Und Trump, steht auf der Abschussliste von vielen, wer auch immer dahinter stecken mag. Wir wissen das ja, dass amerikanische Präsidenten umgebracht werden, wenn sie nicht irgendwo den Geheimdiensten oder wie auch immer richtig liegen. Trump ist einer, der wirtschaftlich denkt. Trump ist einer, der nicht drum herum redet. Ja, vielleicht kennen wir das in Europa nicht ganz so, dass man so poltert wie er. Aber man muss ja sehen, und das ist im Gegensatz zu bei uns in Europa. Dort schreibt die Presse beide Seiten. Das finde ich toll. Da gilt die Meinungsfreiheit noch sehr stark. Und jeder bemüht sich, um die Menschen und um die jungen Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das findet ja in Europa nicht mehr statt. Aber der Einfluss, den Amerika natürlich in der Welt weiterhin haben will, der schwindet ganz massiv durch die BRICS-Staaten. Wir sehen es und wir werden in Kasan, wenn die Konferenz der BRICS-Staaten in Kasan ist, und sie den Dollar abschaffen will als Zahlungswährung untereinander, wird Amerika ins Hintertreffen geraten. Selbst Südamerika ist dabei. Und deshalb wird natürlich umso mehr gekämpft, weil es geht auch um das Überleben von Amerika. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass Amerika immer die Weltmacht bleibt und immer auch wirtschaftlich Nummer eins ist. Wir sehen, wie stark die BRICS-Staaten, China, ich war gestern in der chinesischen Botschaft, wo der neue Botschafter hier in Berlin begrüßt worden ist. China hat einen ganz großen Anteil und es wird hier nicht im Westen so dargestellt, als wenn China so die führende Macht werden wird. Bei 1,4 Milliarden Menschen muss China ja etwas tun und deshalb weiten sie sich aus und suchen die Kontakte selbst mit Indien, wo sie nicht unbedingt die besten Beziehungen untereinander haben. Und das finde ich gut, dass sie den Weg nach vorne gehen. Und ich glaube, dass das auch eine Auswirkung auf Amerika haben wird. Und ich gehe davon aus, auch wenn die westlichen Medien das hier nicht wollen, aber nach meiner Einschätzung, nach meinen Gesprächen, die ich in Amerika per Telefon führe, sagen viele, eigentlich ist es klar, Trump wird gewinnen. Und man kann nur hoffen, seine Aussage, dass er dann in Europa den Krieg sofort beenden will zwischen der Ukraine und Russland, ich glaube ihm das schon, dass es von ihm ernst gemeint ist. Und dass er was bewegen kann. Ob das innerhalb von 24 Stunden geht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, der Druck, wenn Amerika sehr klar sagt, wir werden das beenden, dann ist der Krieg am nächsten Tag vorbei.
Ja, das ist so. Ja. Wir haben heute leider sehr viele Kriegsthemen, Alexander, zu besprechen. Sonst eigentlich immer ganz nett mit dir, aber hat ja nichts mit dir zu tun. Der nächste Kriegsschauplatz ist ja hier in Deutschland. Wirtschaftskrieg. Also die deutschen Straßen werden von chinesischen Autos überschwemmt, wenn nicht jetzt, dann aber in kurzer Zukunft. Gleichzeitig hat VW angekündigt, Massenentlassungen durchzuführen oder durchführen zu wollen. Die deutsche Wirtschaft war ja eh schon der kranke Mann in den letzten Jahren und ist jetzt eigentlich auch auf Zeit hinaus absehbar, dass das so bleiben wird. Was müssen wir tun, um das wieder voranzubekommen? Oder gibt es überhaupt die Ideen oder Bemühungen der deutschen Politik, dahingehend sich überhaupt Gedanken zu machen?
Also mit dieser Regierung sicherlich nicht mehr. Wir haben natürlich es ist ja keine SPD-Regierung, es ist eine grüne Regierung. Die Grünen haben das Sagen in der Regierung. Das ist Habeck und Baerbock, die das vorantreiben. Auch wenn die Grünen-Vorsitzenden gerade zurückgetreten sind, sind ja nach wie vor Habeck und Baerbock. Eigentlich hätten beide zurücktreten müssen, weil das ist das Bauernopfer, was die Grünen machen nach den Wahlen im Osten von Deutschlands, wo die AfD so stark geworden ist und die Grünen im Grunde genommen ja fast zur Bedeutungslosigkeit geworden sind. Das größte Problem der Wirtschaft sind die Energiekosten. Das wissen wir alle. Gerade in der Industrie, wo man wahnsinnig viel Energie benötigt. Und die Energiekosten sind so stark gestiegen, dass viele sagen, wir können hier nicht mehr produzieren, weil wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Wir gehen entweder in die USA, wo wir auf dem silbernen Tablett Geld bekommen, oder sie gehen nach China, wo sie günstiges Gas oder Öl bekommen. Die Sanktionen, die der Westen gegen Russland gemacht hat, hat uns in die Knie gezwungen, nicht Russland. Russland hat ein Wirtschaftswachstum, wir sind beim Negativwachstum angelangt. Das zeigt, dass doch Sanktionen noch nie in der Welt etwas bewirkt haben, sondern Sanktionen sind mehr dazu auch angetan, anderen Ländern quasi in ihrer eigenen Stärke zu helfen. Und Regierung hat auch Sanktionen noch nie interessiert, sondern sie werden im Grunde genommen sich natürlich dagegen wehren. Und so hat Russland sich eben zu den BRICS-Staaten zusammengetan und hat natürlich Abnehmer, gerade in China und gerade in Indien, wo so viele Menschen leben, die auch viel Energie gebrauchen. Und die bekommen günstige Energie. Wir müssen über Indien, müssen wir Öl teuer hier einkaufen. Es kommt aus Russland, was wir nicht wollten. Ich glaube, das ist ein Wahnwitz, was man da gemacht hat, dass man die Sanktionen, dass man keine Gaslieferung mehr haben will. Wir brauchen so günstige Energie, um wirtschaftlich hier tätig zu sein. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf den Mittelstand, weil wenn die Industrie nicht funktioniert in Deutschland, geht der Mittelstand ja mit in den Bach runter und die Insolvenzen nehmen leider zu. Und es kommt ja noch ein Punkt hinzu, dass die Menschen im Augenblick so verunsichert sind durch die Energiepreise. Und es ist ja ein Wahnwitz, dass wir die erneuerbaren Energien verkaufen müssen, nicht verkaufen. Wir müssen dafür bezahlen, dass uns diese Energie abgenommen wird. Und wenn wir Energie brauchen, müssen wir sie teuer aus Kernkraftwerken aus Frankreich oder woanders her bezahlen. Das, glaube ich, hat Habeck und Co. und die Grünen überhaupt gar nicht überlegt, was die Folgen dafür sind. Und das trifft die Wirtschaft so massiv, dass sie auch im Grunde genommen ins Ausland geht. Und wir brauchen die Industrie hier. Also das ist das Wichtigste. Und ich bin der Meinung, man sollte die Sanktionen sofort abschaffen, weil sie haben nichts damit zu tun, dass der Krieg beendet wird oder Russland mehr Geld erhält. Das ist völliger Schwachsinn, weil letztendlich kriegt Russland das Geld dann durch andere Länder. Wenn man sagt, mit dem Geld finanzieren sie den Krieg. Deshalb ist ja sowohl die Diplomatie so wahnsinnig wichtig. Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir etwas Vertrauen aufbauen, dass wir sagen, komm, wir wollen wirtschaftlich auch wieder ein bisschen zusammenarbeiten, auch wenn wir komplett unterschiedlicher Meinung sind. Aber die Menschen wollen Frieden und die wollen auch günstige Energie. Und ich mag es nicht überlegen, was 2025 an Preisen durch die Netzagentur wieder auf uns Menschen umgelegt werden. Und dadurch werden wir nie günstige Energie bekommen. Und das ist, finde ich, sehr traurig.
Du sagst, die Menschen wollen günstige Energie, sie wollen aber auch günstig wohnen. Du bist ja sehr stark auch wirtschaftlich mit Immobilien verbandelt, sage ich jetzt mal. Wie geht es hier weiter? Also kann man jetzt wieder langsam anfangen, in Immobilien einzusteigen? Es gibt da so eine kleine Talsohle, also das ist ja sehr stark abwärts gegangen und jetzt bewegt sich der Markt gerade nicht mehr. Teilweise kommen die ersten, zieht die Preise wieder an. Was dennoch sehr stark anzieht, sind die Mieten, die gehen durch die Decke. Wie kann das in Zukunft gelöst werden? Gibt es wieder bezahlbaren Wohnraum oder wird es weiterhin bei der Knappheit bleiben?
Also Habeck und die Regierung haben es versäumt, Sozialwohnungen zu bauen. Die Regierung muss es nicht bauen, aber sie muss die Möglichkeit geben, dass Firmen auch in Immobilien investieren. Sie bauen, um sie auch Menschen zu einem normalen Mietpreis vermieten zu können. Das Hauptproblem liegt gerade darin, deshalb steigen die Mieten, weil nicht gebaut wird. Und letztendlich haben wir in Deutschland, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, ein Bürokratiemonster. Wenn man sieht, auch diese Hilfen, die man vielleicht in der Immobilienindustrie wieder installieren will, wird mit so viel Bürokratie wieder behaftet, dass man gar nicht weiß, soll man was kaufen, kann man was kaufen, kann man was investieren, um es dann vermieten zu können. Uns fehlen Hunderttausende von Wohnungen und die Regierung ist angetreten, mit 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen in Deutschland. Es ist so lächerlich geworden. Und natürlich kommt dann hinzu, dass die Flüchtlinge und auch die illegalen Immigranten, die hier leben, und nicht abgeschoben werden, weil sie illegal hier sind, natürlich Wohnraum benötigen. Und dann wird teuer angekauft, Hotels in Berlin, und dann wird da wieder alle zusammengepfercht, was natürlich aus meiner Sicht völlig falsch ist. Wenn Menschen aus einem fremden Land hier leben, sollte sie man natürlich verteilen, damit man sie integrieren kann, wenn sie auch hier arbeiten wollen, wenn sie hier leben wollen. Und Da ist diese Denkweise im Kopf. Ich weiß nicht, ob die beiden Gehirnhälften in unserer Regierung nicht funktionieren, weil es ist eigentlich so einfach. Die Immobilienindustrie, die Menschen, die Geld haben und investieren wollen, brauchen Sicherheit, brauchen nicht so viel Bürokratie. Man hat versucht, ja, hier und dort letztendlich das Baugesetz ein bisschen zu verschlanken. Nein, es kommt zusätzliche Bürokratie hinzu, wo dann jeder sagt, muss ich mich da noch letztendlich einbringen? Auch wenn die Zinsen sinken, es geht eigentlich um eine vernünftige Strategie, wie man mit den Unternehmen, die investieren wollen, auch zusammenarbeitet, dass eben Wohnraum geschaffen wird. Und ein Punkt ist, was ich super finde, die Junge Union hat es ja bei der CDU durchgesetzt, dass die jungen Familien, wenn sie das erste Mal ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, dass sie keine Grunderwerbsteuer, diese völlige schwachsinnige Steuer, die wir hatten, die früher mal 2% war, in vielen Bundesländern jetzt 6,5%. Das sind natürlich Gelder, die eigentlich dem Staat gar nicht zustehen. Ja, es ist eine Ungerechtigkeitssteuer. Und diese jungen Menschen, wenn man denen hilft, ich glaube, dann gibt es ein kleines bisschen Zuversicht, dass man sagt, langfristig, ich werde, weil ich muss ja was für meine Rente tun. Und ich, wenn ich dann keine Miete mehr zahlen muss, wenn ich dann ein Haus habe später und das langfristig abbezahlt habe, die Zinsen einigermaßen vernünftig sind, und man am Anfang die Hilfe bekommt, vom Staat eben nicht diese Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Ich glaube, das ist ein ganzes Paket. Und eigentlich liegt das alles auf dem Tisch. Es ist so einfach, aber es wird nicht durchgeführt, weil da sitzen Menschen, die keine Ahnung von diesen Sachzusammenhängen haben. Und das wundert mich eigentlich, weil eigentlich das Ministerium ja nicht nur aus einem Minister besteht, sondern auch aus vielen, vielen Beamten, die ja nun nicht alle nichts gelernt haben, sondern die sind ja da, weil sie eben eine Ausbildung gemacht haben. Aber die können sich anscheinend nicht durchsetzen bei dem Minister und das ist schade.
Es ist hier in diesem Interview ja der Name Habeck gefallen. Habeck, Habeck, Habeck. Du warst lange Zeit in der CDU. Und die Frage geht jetzt ganz klar an dich. Traust du denn dem Friedrich Merz zu, als wirtschaftsnahen Politiker das Ruder rumzureißen?
Also ich glaube schon, also dass die CDU ganz anders in der Lage ist, mit der Wirtschaft umzugehen. Das glaube ich schon. Sie brauchen natürlich einen Koalitionspartner. Also sie werden ja nicht, so wie damals die CSU immer eine absolute Mehrheit hatte in Bayern und konnte dann ihr Programm auch klar durchsetzen. Das gibt es nicht mehr. Die Frage ist hier, ob die Brandmauern alle noch immer aufrechterhalten bleiben müssen. Weil man sollte überlegen, wenn man mal die Zahlen in Deutschland sieht, wir haben eine Mehrheit der konservativen Wähler. Ich will das mal ganz pauschal so sagen. Gerade auch bei den jungen Menschen, die nicht mehr grün wählen, was ich positiv finde. Das heißt ja nicht, dass man auch über grüne Politik nachdenkt, ja. Das tut die CDU und hat sie ja auch immer getan. Das erste Umweltministerium war übrigens aus Bayern. Das war die CSU, die das erste Umweltministerium in Deutschland angeführt hatte. Also die haben sich auch immer um die Umwelt gekümmert. Aber die Grünen haben hier so Extreme, dass natürlich die Menschen gar nicht mitkommen. Wir haben es durch das Heizungsgesetz ja besonders gesehen. Ich glaube schon, dass die CDU und CSU zusammen eine Initialzündung geben könnten. Und ich glaube, dass das auch Menschen sehen. Ich hoffe, dass sie auch in anderen Bereichen, mir fehlt in der CDU die Initiative, auch Diplomatie wieder durchzuführen. Das ist auch in der CDU leider so ein bisschen beiseite gegangen und es wird nur einseitig gesagt, wir müssen mit aller Macht Stärke und wir müssen die Ukraine unterstützen. In dem Punkt bin ich etwas anderer Meinung. Ich hoffe, dass es genug in der CDU gibt, die auch für Diplomatie und Frieden sind. Und ich glaube, mit Waffen Frieden schaffen, ist ein völlig falscher Satz, sondern man macht es ohne Waffen. Man macht es mit Diplomatie. Und ich glaube auch, dass die Wirtschaft, wenn man merkt, dass man hier diplomatische Ansätze macht, und da wäre Deutschland ja prädestiniert dafür, gerade zwischen der Ukraine und Russland, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir diesem Krieg Menschen angetan haben, dieser barbarische Krieg, wäre doch prädestiniert zu sagen, wir wollen mit Waffen nicht das Ganze lösen, wir wollen das mit Diplomatie lösen. Ich glaube, dass dann auch die Perspektive für die Menschen in Deutschland eine ganz andere. Es wird natürlich immer die Asylpolitik in den Vordergrund gestellt. Das ist ein ganz wichtiges Thema in Deutschland, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen für unsere Menschen in Deutschland, gerade von den Jungen aus gesehen, eine Perspektive, wie man an diese ganz schwierigen, großen Fragen herangeht. Und da hängt dann eben die Energie genauso mit zusammen. Aber man muss sich dann manchmal auch vielleicht auf die Zunge beißen, auf die Lippe beißen und sagen, auch wenn wir das innerlich nicht ganz so wollen, weil dieser Konflikt noch da ist, aber ich glaube, man kriegt es mit Diplomatie und mit Friedensgesprächen besser hin. Und ich glaube, die Wirtschaft wird dann auch ganz anders sofort wieder dabei sein und mitmachen, als dass das gegenläufig ist. Also ich glaube schon, dass die CDU für die Wirtschaft grundsätzlich das. Und wenn Herr Lindemann das, was er laufend auch in seinen Podcast bringt, dass wir die Bürokratie endlich, weil ich glaube, das unterschätzen so viele. Die geht ja in alle Lebensbereiche hinein. Und das ist das, was Menschen auch so sagt, keine Perspektive gibt. Wir müssen doch mal sehen, wir müssen Gesetze abschaffen, wir müssen mal ein paar Sachen nur eine gewisse Laufzeit haben für Gesetze. Und diese überflüssigen Sachen nicht immer nur ändern, sondern abschaffen, lieber neu machen und sehr schlank machen, weil wir haben eigentlich bei der Mehrheit der Deutschen einen gesunden Menschenverstand. Und gerade die, die auch nicht die beste oder die höchste Bildung haben, die haben einen gesunden Menschenverstand. Und die sagen doch ganz klar, warum macht man das so? Warum macht man das so? Wir haben uns in Deutschland leider kaputt gespart. Und vielleicht noch abschließend, wenn wir die Schuldenbremse in dem investierten Bereich lockern, weil wenn wir die Investition machen, wo das Geld auch für den Staat zurückkommt, da ist die Schuldenbremse nicht angebracht. Die Schuldenbremse ist bei den konsumtiven Ausgaben angebracht, gar keine Frage. Aber doch nicht bei Investitionen, wo man sagt, wir kriegen das dreifach wieder zurück. Natürlich langfristig. Da muss man irgendwie sehen, dass man das ein bisschen trennt. Und ich glaube schon, dass da genügend Köpfe sind, auch junge Köpfe, sehr gute junge Köpfe. Und ich glaube auch in der SPD, wenn ich Lars Klingbeil sehe, ich bin nicht mit allem einverstanden, aber das ist ein Mann, der mit der CDU auch langfristig, wenn sie zusammenkommen, wir brauchen zwei große Parteien in Deutschland. Und das waren für mich auch immer die CDU und die SPD. Und die gehören nicht zusammen als eine Partei, sondern sie sollen eigentlich diese Unterschiede, die wir auch in der Gesellschaft haben, zusammenbringen und dafür kämpfen, dass jeder sein Markenzeichen hat. Das finde ich auch gut. Das hat die SPD damals mit Willy Brandt eben und Egon Bahr ja nun gerade gegenüber der Sowjetunion gezeigt, dass man Wandel durch Annäherung und Gespräche viel geschafft hat und damit auch wirtschaftlich. Es war doch in den letzten 30 Jahren vor diesem Konflikt lief es doch ganz hervorragend.
Ja, toll, also ganz toll. Und wenn du, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch wieder zurück zu bezahlbarer Energie möchtest, weg von Waffen hin zu Diplomatie, dann teile dieses Video mit anderen. Das ist das Mindeste, was wir für unsere Gesellschaft tun sollten. Lasst uns diese Worte miteinander verteilen, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden, was der liebe Alexander hier zu sagen hat. Ein Friedensbotschafter aus meiner Sicht wie kein zweiter. Danke für den tollen Beitrag, Alexander, und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
Ja, vielen Dank, Florian, dass wir so offen reden können, was ganz wichtig ist. Und wir müssen die jungen Menschen motivieren, dass sie auch ihre Meinung sagen und sie durch den Wahlzettel auch zum Ausdruck geben.
Ganz toll, danke dir.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.